Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
20. Juli 1944, das Attentat auf Adolf Hitler. Und der Mann, der dieses Attentat unternommen hat, Graf Stauffenberg, ist wenige Stunden danach ermordet worden, erschossen worden. Die Frau, die heute bei uns ist, steht in einem besonderen familiären Zusammenhang zu diesem Mann. Sie ist die Enkeltochter, die allerdings den Großvater nie erlebt hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Sophie von Bechtolzheim.
Guten Morgen.
Frau von Bechtolzheim, wie oft werden Sie aktuell auf den Großvater angesprochen?
Ja, so in den letzten 3 Wochen sehr oft. Ja. Davor nicht so oft, weil ich ja auch schon seit fast 30 Jahren einen anderen Namen trage. Und wenn mich Leute auf meinen Großvater ansprechen, dann die wissen, dass ich seine Enkelin bin. Jetzt hat sich das tatsächlich etwas geändert. Das ist für mich, ich muss zugeben, etwas surreal.
Hat sich das Bild, das Ihr Großvater in der Öffentlichkeit abgegeben hat, im Laufe dieser vielen Jahre für Sie verändert?
Also Sie haben ja schon gesagt, in der Öffentlichkeit, das hat sich auf jeden Fall geändert. Innerhalb der Familie nicht. Aber in der Öffentlichkeit schon, und das ist halt, wie soll ich sagen, das Schicksal all derer, die in der Öffentlichkeit stehen oder die Verfügungsmasse der Öffentlichkeit sind, dass natürlich sich daran viele Menschen abarbeiten, und wenn die Tat eine politische ist, dann unterliegt sie halt auch politischen Deutungsversuchen. Ja. Und natürlich auch innerhalb der Kunst wird natürlich auch versucht, da der Stempel in verschiedene Richtungen drauf zu drücken. Das finde ich aber in der Kunst weniger problematisch als in der Politik.
Sie haben aktuell ein Buch über den Großvater veröffentlicht. Deshalb, weil es dieses 75-jährige Jubiläum in Anführungsstrichen des Attentats gegeben hat. Oder deshalb, weil eine andere Biografie erschienen ist, in der der Großvater in einem nicht so guten Licht dargestellt wurde?
Also ich habe es nicht geschrieben, weil der 75. Jahrestag ansteht, sondern es ist tatsächlich eine Reaktion gewesen, und zwar weniger auf diese neue Biografie, die im Frühjahr erschienen ist, sondern es war eine Reaktion auf die Reaktion dieses Buches, weil mich einfach mit Erstaunen erfüllt hat, dass diese Reaktionen so fast durchweg positiv waren. Also im SWR, muss ich jetzt mal sagen, gab es eine sehr kritische Rezension, die diese Biografie auch geschichtswissenschaftlich meiner Ansicht nach ordentlich eingeordnet hat.
Dieser Autor, wenn ich das kurz einfügen darf, Thomas Karloff, sagt, Stauffenberg hätte damals weder aus politischen noch aus moralischen Gründen und Motiven gehandelt, sondern weil er Angst gehabt hätte vor der totalen Niederlage.
Ja, das ist das eine, was er sagt. Und das andere ist, dass eben ein damals sehr berühmter Dichter der geistige Urheber dieses Attentats gewesen sein soll, was tatsächlich sehr
realistisch.
Stefan Georgi heißt dieser Dichter, der damals, wie gesagt, sehr, sehr berühmt war, dessen Kreis mein Großvater und seine Brüder als junge Männer angehörten. Dieser Stefan Georgi ist 1933 gestorben. Trotzdem hat die Mitglieder Freundschaft verbunden und man hat sich ausgetauscht. Aber das monokausal auf dieses geistige Erbe zurückzuführen, halte ich für sehr realitätsfern. Und wie gesagt, nicht das Buch hat meine Reaktion herausgefordert, sondern die fast durchweg positive Reaktion auf dieses Buch. Und ich wollte einfach nicht, dass das jetzt als die Stauffenberg-Exegese in die Geschichtsschreibung eingeht und damit ja auch eine Umdeutung des ganzen 20. Juli stattfindet.
Das Buch mit dem zugegebenermaßen etwas irritierenden Titel »Mein Großvater war kein Attentäter«. Wie kamst du zu diesem Titel?
Ja, das ist eben, Sie haben jetzt schon gezuckt, das ist natürlich sehr provokant, das ist mir bewusst.
Wollten Sie sagen?
Ich wollte damit sagen, dass der Begriff des Attentäters ist heute einfach sehr negativ besetzt. Wir leben in einer Zeit, in der Attentate die Welt erschüttern. Das sind Leute, die meistens mit terroristischem Hintergrund gewaltsam die Menschheit von ihrer Ideologie überzeugen sollen, fast erpresserisch die Gesellschaft in die Knie zwingen will. Und der 20. Juli 1944 wollte das Gegenteil. Der wollte Terror und Tyrannei beenden. Das ist das eine. Und das andere war auch der Vorsatz, ein bisschen zum Nachdenken anzuregen, denn die Gleichung Stauffenberg ist gleich Attentäter, und als solcher wird er ja sogar in Comedies schon gezeichnet, also mit Augenklappe und Aktentasche unterm Arm, als wäre dieser Mann so geboren. Also es wird auch seiner Persönlichkeit nicht gerecht, ihn auf das Attentat zu reduzieren.
Diese Persönlichkeit des Großvaters, den Sie, um es noch einmal zu sagen, nie kennengelernt haben, der wurde 1945 zum Tode verurteilt. 1944, verzeihen Sie, zum Tode verurteilt und erschossen. Sie sind 1968, korrekt, auf die Welt gekommen, also 24 Jahre dazwischen. Welches Bild wurde in der Familie von diesem Großvater gezeichnet und weitergegeben?
Wir haben diesen Großvater kennengelernt, wenn wir nach ihm gefragt haben. Und ich glaube, da unterscheidet uns überhaupt nichts von anderen Enkeln, die wissen wollen, wie ihre Großeltern waren, wenn sie sie nicht kannten. Einfach, weil das ein sehr naher Verwandter ist. Man will den irgendwie in die Familie, in das Familiengefühl einbauen. Und als kleines Mädchen hat mich ausschließlich interessiert, was war das für ein Vater, was war das für ein Ehemann. Und da wurde er als sehr fröhlich, sehr unkompliziert, temperamentvoll, zugewandt geschildert.
Ja, ein Mann, der historisch gesehen in der Zeit des Nationalsozialismus dann in der Wehrmacht auch eine militärische Karriere gemacht hat, am Anfang überzeugter Nationalsozialist war?
Das hat meine Großmutter ganz entschieden von sich gewiesen. Und wenn man die seriösen Biografien zur Hand nimmt, findet man das auch. Also zum Beispiel, ich erinnere da jetzt zum Beispiel auch an die Biografie von Ulrich Schlieder, das in diesem Jahr nochmal herausgegeben hat. Meine Großmutter hat immer ganz klar gesagt, er war kein dezidierter Gegner. Das wäre absolut das stilisiert, das zu sagen. Und es gab Dinge, die er befürwortet hat, wie zum Beispiel die Ablehnung des Versailler Vertrages. Da war er mit den Nationalsozialisten einverstanden. Aber da waren die Nationalsozialisten auch nicht die einzigen, die den Versailler Vertrag abgelehnt haben. Und er war auch für eine nationale Erneuerung. Also er hat die parlamentarische Demokratie der Weimarer Republik nicht als überzeugend wahrgenommen, offenbar. Man muss aber auch wissen, dass man als Reichswehroffizier sich politisch nicht betätigen durfte, also parteipolitisch. Und meine Großmutter hat ihn so beschrieben als jemand, der mit großer Aufmerksamkeit die politischen Verhältnisse beobachtet hat und sich eher so als, ja, so als Beobachter staunend darüber, dass so jemand wie Hitler es zum Reichskanzler schafft. Also das war das, was sie so beschrieben hat. Und
Irgendwann kamen erste Zweifel, dann wurden die Zweifel so groß, dass der Großvater versucht hat, mit anderen zusammen diesen Hitler zu beseitigen und der Deutschland in eine bessere Zukunft führen wollte. Als Sie sich mit der Person des Großvaters auch historisch auseinandergesetzt haben für dieses Buch, konnten Sie da auf ein Familienarchiv zurückgreifen?
Nein, also es gibt ja leider nicht sehr viel, was von meinem Großvater übrig ist, im Gegensatz zu vielen anderen historischen Persönlichkeiten. Ich habe tatsächlich Kontakt gehabt zu dem Stefan-George-Archiv, die mir dann netterweise ganz spontan, also hier in Stuttgart im Übrigen, die mir ganz spontan und ganz schnell Briefe eingescannt haben und zugeschickt haben, sodass ich das auch wirklich dann tatsächlich mal in dem Wortlaut, wie es meine Großmutter abgetippt hat, also diese Briefe gibt es nicht mehr im Original, sondern die hat offenbar meine Großmutter abgetippt und mit handschriftlichen Notizen versehen, sodass ich die auch erstmal vorliegen hatte. Das war schon aufregend. Aber ich muss ja ganz klar sagen, dieses Buch erhebt überhaupt keinen wissenschaftlichen Anspruch, sondern es ist eine persönliche Familienansicht. Also der Leser begleitet mich von Kindheit an, wie ich mich diesem Menschen nähere, durch mein ganzes Leben. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt kommt natürlich auch die Perspektive der Historikerin dazu, weil ich halt dann irgendwann Historikerin war.
Ja.
Also das möchte ich ganz deutlich sagen. Man kann mir mit Recht vorwerfen, dass es ein ganz subjektiver Blick ist.
Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, dass Ihr Großvater Ihrer Einschätzung nach am Anfang der NS-Zeit zwar kein überzeugter Nationalsozialist war, aber jemand, der durchaus an dieser neuen Bewegung bestimmte Dinge gut gefunden hat. Wann kamen die ersten Zweifel und wann kamen die richtigen Zweifel?
Das kann man tatsächlich nicht, also so gerne ich diese Frage beantworten würde und so gerne ich meinen Großvater das fragen würde und ich würde es auch tun, wenn ich ihm begegnen würde, können wir das alles nicht datieren. Also ich kann mich jetzt auch nur darauf stützen, was meine Großmutter erzählt hat. Meine Großmutter hat 1938 schon eine innere Distanz festgestellt. Mein Großvater hat ihr, weil er wusste, dass Briefe zensiert werden, aus dem Sudeteneinmarsch ein Tagebuch mitgebracht. Und in diesem Tagebuch hat meine Großmutter diese innere Distanz festgestellt. Aber wann, ob das und wann das vorher vielleicht schon war, Das wissen wir nicht. Wir können nicht in die Hirne schauen.
Wann war Ihr Großvater davon überzeugt, dass Hitler beseitigt werden muss?
Auch da kann man das sozusagen spätestens auf 1942 datieren. Da hat nämlich ein Regimentskamerad Major Kuhn, der hat später in sowjetischer Kriegsgefangenschaft ausgesagt, dass besonders die Behandlung der Menschen und auch besonders die Behandlung der Juden in den besetzten Ostgebieten die Überzeugung hat reifen lassen, dass dieses System ein verbrecherisches ist, dass es beseitigt werden müsse, der Führerstaat samt seinem Führer.
Was wusste Ihr Großvater von den Verbrechen der Nationalsozialisten?
Also er wusste, dass es eben Judenerschießungen gab. Und also das ist das, was ich aus den Aussagen von Major Kuhn herauslesen kann. Er hat auch Berichte sammeln lassen von Verbrechen an der Ostfront.
War er selbst als Wehrmachtsoffizier daran beteiligt?
Nein.
Das ist eindeutig?
Also da gibt es überhaupt keine Berichte. Er hat Berichte über Verbrechen sammeln lassen. Und soviel ich weiß, waren das Verbrechen der SS. Man muss sich ja vorstellen, dass der Radius der Erkenntnis von Menschen, die dort an der Front waren, jetzt ja nicht der umfassende war, wie den wir heute haben. Also wir haben die Bilder der geöffneten Konzentrationslager vor Augen. Wir kennen diese Filme. Also beteiligt war er ganz sicher nicht, sondern es hat ihn empört. Also er hat zum Beispiel einen Regimentskameraden eine dicke Disziplinarstrafe aufgebrummt, der zwei vermeintliche Partisanen, also zwei Frauen, hat erschießen lassen. Und als mein Großvater davon erfuhr, und auch erfuhr, dass es eben keine Partisanen waren, sondern eigentlich verunsicherte Frauen, die auf einem Speicher mit Taschenlampen rumgefuchtelt haben, hat er diesem Regimentskameraden, der ein Dudesfreund war, eigentlich eine saftige Disziplinarstrafe aufgebrummt. Also Dinge, die seinem Rechtsempfinden widersprochen haben und seiner Vorstellung von Humanität, haben ihn entsetzt.
Das Attentat vom 20. Juli 1944 und warum es gescheitert ist, gibt es da inzwischen eine historisch eindeutige Erklärung dafür?
Naja, es ist natürlich gescheitert, weil der Sprengsatz Hitler nicht getötet hat. Also das ist die Erklärung. Und da hat sich dann auch bewahrheitet, obwohl ja der Umsturz in Paris und in Wien geglückt ist. Also dort hat man ja die SS
entwaffnet
und festgesetzt. Und man hat den Umsturz ja wirklich ermöglicht. Man hat also gesehen, die Operation Walküre hat funktioniert, aber der Knackpunkt war das Überleben Hitlers. Und in dem Moment, wo das durchgesickert ist, dass der Führer lebt, hat diese Befehlskette, diese Operation Walküre eben in Berlin nicht mehr funktioniert. Und dann war klar, das ist jetzt gescheitert.
Und Leute wie der Generaloberst Fromm, die erst auf Seiten derjenigen waren, die Hitler beseitigen wollten, die haben sich dann wieder umgedreht und sind in Anführungsstrichen ins Glied zurück.
Ja, ein großes Dilemma war auch, das sollte ja auch eigentlich tunlichst vermieden werden, dass mein Großvater sozusagen an zwei Orten gleichzeitig hätte sein müssen. Also dass er derjenige war, der den Sprengsatz deponiert hat in der Wolfschanze und eigentlich wäre er dringend genau zur gleichen Zeit in Berlin gewesen, nötig gewesen. Und dadurch, dass am 15. Juli das Attentat nicht erfolgt ist und da aber die Befehlskette schon angelaufen war, hat man am 20. Juli selber dann gezögert und hat erst, als er dann in Berlin eintraf, das Rad ins Laufen gebracht. Und da sind eben wertvolle Stunden verloren gegangen. Und mein Großvater, das kann man ja auch in den Memoiren von Paulus von Husen lesen, die jetzt gerade erschienen sind, der hat ja bis zum Schluss händeringend versucht, noch jemand anders zu finden, der das Attentat ausführt. Also es war nicht so, dass mein Großvater sich darum gerissen hat, Täter zu werden.
Der Umsturz ist schnell gescheitert und Ihr Großvater noch in der Nacht hingerichtet worden mit dem fragehistorisch verbürgten Satz, es lebe das heilige Deutschland?
Es ist nicht historisch verbürgt, sondern das ist auch ganz interessant, da gibt es verschiedene Variationen. Also es gibt welche, die favorisieren, es lebe das heilige Deutschland. Dann gibt es welche, die sagen, es muss gelautet haben, es lebe das geheime Deutschland. Und dann gibt es die Version, es lebe das geheiligte Deutschland. Und da bin ich jetzt zu sehr Historikerin. Mit dieser Frage müssen wir leben. Offensichtlich, es scheint gesichert zu sein, dass er gesagt hat, es lebe. Und vielleicht hat er auch das Wort Deutschland gesagt. Also Tatsache war, es sollte eine Tat sein, es sollte ein Umsturzversuch sein, um ein Deutschland zu ermöglichen, in dem man leben kann.
Ist gesichert aus, dass Ihrem Großvater möglicherweise viel erspart geblieben ist mit dieser schnellen Hinrichtung?
Ja, das ist so. Also ich meine, wenn man das Schicksal der vielen anderen, ja knapp 200 Menschen betrachtet, die danach hingerichtet wurden, die nicht nur hingerichtet wurden, ganz schrecklich an Fleischerhaken in Plötzensee aufgehängt, wie Schlachtvieh, so hat sich das Hitler gewünscht, sondern die sind davor scharf verhört worden, sie sind gefoltert worden. Und man kann im Internet frei die Filme sehen, die
Freies Land Volksgerichtshof.
Die der damalige Richter, sogenannte Richter Freiser vom Volksgerichtshof, zeigt, wie er die Angeklagten scharf verhört, sie demütigt, sie vorführt. Und es wurde so heimlich gefilmt und diese Filme kann man sich ansehen. Und da merkt man, was für Persönlichkeiten das waren.
Die Familie Stauffenberg ist in Folge in Sippenhaft genommen worden. Ich erinnere mich an eine Sendung, die wir gemacht haben vor 10 Jahren, mit ihrer Tante Konstanze von Schultes. Da beginnt eigentlich schon die Sippenhaft. Also der Großvater von den Nazis ermordet, die Frau von ihm schwanger, kam ins KZ und brachte dann diese Tochter zur Welt.
Ja, genau. Also das ist jetzt ein Schnelldurchgang des Schicksals meiner Großmutter. Die kam erstmal eine Woche nach Rottweil, hier im Schwäbischen. Von dort kam sie dann in die berüchtigte Prinz-Albrecht-Straße nach Berlin. Da wurde sie, glaube ich, doch ziemlich scharf verhört, konnte sich aber als unwissend stilisieren. Mhm. Und dann ist sie von dort aus nach Ravensbrück gekommen, ins Konzentrationslager. Dort ist sie, war sie zur gleichen Zeit wie ihre eigene Mutter, die eben mit diesen ganzen anderen Angehörigen, alle, die Stauffenberg hießen, alle Familienangehörigen im engen und weiteren Familienkreis wurden ja in die sogenannte Sippenhaft verbracht. Eben auch die Mutter meiner Großmutter, obwohl die weder Stauffenberg hieß noch blutsverwandt war. Und das Tragische war, dass die eben da auch ums Leben kam. Die okay. hat das nicht überlebt als einer der ganz wenigen. Und die beiden konnten sich auch nicht persönlich aussprechen oder begegnen. Das gehörte für meine Großmutter zu den ganz großen Tragödien tatsächlich, weil einfach diese alte Dame vollkommen schuldlos, uneingeweiht, ohne eigene Entscheidung in dieses Räderwerk geraten ist. Von dort ist dann meine Großmutter nach Frankfurt an der Oder verbracht worden und dort hat sie meine Tante im Januar 1945 zur Welt gebracht und kam für die Entbindung in ein NS-Entbindungsheim oder in ein NS-Krankenhaus. Und dann wurde sie wieder, weil die Front ja näher rückte, wieder nach Berlin gebracht und hat sich dann, wurde ihr ein Feldgendarm zur Seite gestellt und hat sich dann da irgendwie mit dem in den Westen ja. durchgeschlagen. Wahrscheinlich sollte sie den anderen Sippenhäftlingen zugeführt werden. Sie war immer alleine, sie war immer mit sich alleine. Und das Dramatische war, dass das Baby, also meine Tante Konstanze, sehr krank wurde und meine Großmutter befürchten musste, dass sie stirbt. Und das war wohl wirklich sehr, sehr heikel.
Es gab ja wohl auch den Plan der Nazis, die anderen Kinder, die schon da waren, zur Adoption freizugeben. Mhm. Warum ist das nicht passiert?
Ja, das ist das ganz große Rätsel. Ich meine, das große Rätsel ist ja schon, warum die Familie nicht ausgelöscht worden ist, bis ins letzte Glied, was ja Himmler angekündigt hatte Anfang August. Normalerweise wissen wir ja von den Nazis, dass sie ihre Ziele noch radikaler umsetzen, als sie es ankündigen. Mein Vater selbst, der damals 6 Jahre alt war, hält das für sehr unwahrscheinlich, dass man die großen Kinder zur Adoption hätte freigeben können, weil die sich ihres Namens und ihrer Eltern sehr bewusst waren. Und die haben auch die Kinder, muss man dazu sagen, sind in ein Kinderheim gebracht worden Mitte August und trafen dort, kamen dann eben auch andere Kinder, andere Widerstandskämpfer zusammen. Und mein Vater und seine Geschwister und auch sein Vetter und seine Cousine sind bis nach dem Krieg in diesem Kinderheim im Harz geblieben. Und die Kinder haben sich untereinander ihre Namen ja auch ausgetauscht.
Ja.
Die bekamen eigentlich andere Namen verpasst. Also mein Vater und seine Geschwister sollten Meister heißen. Das wussten die aber nicht, die Kinder, dass die andere Namen hatten. Und mein Vater hat das erst erfahren. Hatte eine chronische Mittelohrentzündung und musste sich einer schweren Operation unterziehen, wo sein Innenohr entfernt wurde. Und dort wurde er immer mit Meister angesprochen. Und da war er ganz empört, er als 6-jähriger Bub, und hat gesagt, ich heiße nicht Meister, ich heiße Stauffenberg. Und er sagt, er glaubt, dass das auch der Tatsache gedient hat, dass die Behörden vor Ort, dass man die nicht aufscheucht.
Okay.
Ja, sonst sind halt Kinder, das sind halt irgendwelche Kinder.
Was ihr Vater, der dann später Politiker wurde,
ja.
CSU-Rechtsanwalt wurde, Ihnen über die Zeit danach, über diese bleiernen 50er Jahre erzählt hat, darüber sprechen wir gleich.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Ich habe vorhin gerade in der Ankündigung für unseren jetzigen Gesprächsteil die 50er Jahre Bleiern genannt. Dann haben Sie gesagt, ganz so sei es für die Familie ja doch nicht gewesen.
Die Erfahrung, die viele andere Familien von Widerstandskämpfern gemacht haben, haben tatsächlich die Stauffenbergs in Lautlingen, die in Lautlingen auf der Schwäbischen Alb saßen, nicht gemacht. Die haben nach dem Krieg dort ein Zuhause gefunden, in einem Dorf, was absolut hinter der Familie stand. Und nicht erst nach dem Krieg, sondern auch schon nach dem 20. Juli 1944 hat dieses Dorf der Familie ganz großen Rückhalt gegeben. Da gibt es ganz berührende Geschichten darüber. Es wurde sogar vor vielen Jahren ein Film gemacht über Lautlingen und die Verbindung zur Familie. Zum Beispiel hat mein Vater und meine Onkels erzählt, dass sie, als die abgeholt wurden von der Gestapo Mitte August, sind sie vorher von der Kinderschwester Ea zum Pfarrer gebracht worden oder von einer anderen Dame, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und der Pfarrer hat sie gesegnet und hat gesagt, und wenn ihr in einem Schweinestall hausen müsst, müsst ihr stolz drauf sein, was euer Papi gemacht hat.
Okay.
Und diese Kinderfrau Ea, die auch da aus der Gegend kam, die war ja nun arbeitslos, weil die Kinder ja weg waren, die ganze Familie war weg. Und man musste ja damit rechnen, dass seine Großmutter das auch nicht überlebt. Und die ist zu ihrem Vater gegangen, also nach dem 20. Juli. Und die hat schon den Antrag gestellt, die Kinder zu adoptieren. Aha. Und der Vater hat gesagt, an unserem Tisch ist auch noch Platz. Oder an unserem Tisch ist für die Kinder auch noch Platz. Also sie hätte ja 7 Kinder sozusagen aufgenommen.
Um nochmal auf die 50er Jahre zu kommen, da war schon, denke ich, auch etwas Widersprüchliches in dieser deutschen Gesellschaft. Es gab sicher einen Teil, der gesagt hat, toll, dass jemand versucht hat, Hitler zu beseitigen. Aber es gab, wir wissen ja, wie viele Nazis dann auch in den entsprechenden Positionen waren. Es gab auch einen anderen Teil, der nach wie vor der Meinung war, Stauffenberg und Konsorten seien Verräter.
Ja, also deswegen habe ich so ausführlich über Lautlingen gesprochen, weil ich glaube, diese Erfahrung zu machen zu müssen, dass man von Lehrern, von Nachbarn, von Kollegen oder wie auch immer als Verräter bezeichnet wird oder Verräter, Witwe, Verräter, Kind, das ist ja nochmal eine zusätzliche, ganz grauenhafte Erfahrung, weil die bedeutet, man ist in der Gruppe, in der man lebt, nicht anerkannt. Und das ist den Stauffenbergs erspart geblieben. Meine Großmutter von offizieller Seite hat genau wie die anderen Witwen ja auch 10 Jahre auf ihre Witwenbezüge gewartet, weil die Männer des Widerstands sind ja unehrenhaft aus dem Militär entlassen worden, auch posthum. Das heißt, ihre Frauen haben überhaupt gar kein Geld bekommen. Also das war natürlich so. Und die Anerkennung haben gekämpft, die wenigen, die den Widerstand überlebt haben und deren Angehörige, die haben das sogenannte Hilfswerk 20. Juli 1944 gegründet, das hauptsächlich dazu da war, die Witwen und Waisen einfach auch materiell zu unterstützen, weil anders als die Stauffenbergs waren ja viele noch von Flucht und Vertreibung betroffen.
Wie finden Sie die Versuche der AfD, die Versuche von Pegida und der Neuen Rechten, ihren Großvater Graf von Stauffenberg für ihre politischen Zwecke zu vereinnahmen?
Absurd. Also unsäglich. Und das liegt meiner Ansicht nach daran, also einerseits, es erinnert mich ein bisschen, es gibt so einen Ausdruck aus der Gesprächsführung der paradoxen Intervention. Gerade die Partei, die sich den Vorwurf gefallen lassen muss, dass in ihren Reihen auch Leute sind, die sich durchaus nationalsozialistische Tendenzen zu eigen machen, vereinnahmen die also Widerstand gegen dieses System des Nationalsozialismus geleistet haben. Also indem sie sozusagen die Guten auf ihre Seite, Anführungszeichen Guten auf ihre Seite ziehen, sind sie damit quasi reingewaschen. Es liegt aber, glaube ich, auch noch daran, dass sie ja wirklich tatsächlich meinen, Widerstand in unserem heutigen Staatssystem, das ein Rechtssystem ist, leisten zu müssen und sich damit in eine vermeintliche Traditionslinie zu denen stellen, die Widerstand geleistet haben gegen den Nationalsozialismus.
Was ging Ihnen durch den Kopf, als Alexander Gauland über die Zeit des Nationalsozialismus von einem Vogelschiss gesprochen hat?
Das ist ja der eigentliche Skandal. Also der Vogelschiss der Geschichte, dieser Zivilisationsbruch, auf den die Deutschen zurückblicken in ihrer jüngsten Geschichte, das als Vogelschiss zu bezeichnen, das ist wirklich skandalös. Und ich bin der Auffassung, dass jeder Mensch, der in Deutschland lebt, sich mit diesem Krater des Zivilisationsbruches auseinanderzusetzen hat. Und ehrlich gesagt, je mehr ich über diese Zeit erfahre und je mehr ich mich mit dieser Zeit beschäftige, und das tue ich ja inzwischen seit über 30 Jahren, bin ich fassungslos über das, was da passiert ist. Und ich halte es für eine Verpflichtung, auch für weitere Generationen das zu tun.
Das Ganze ist auch Gesprächsthema in Ihrer Familie. Ihr Bruder hat sich auch entsprechend positioniert und ich glaube auch eine Initiative ins Leben gerufen.
Mein Bruder hat einen Verein gegründet, der heißt Mittendrin statt Extrem daneben. Und das ist ein Verein, der sich gegen Extremismen jeglicher Art wendet. Also jede gegen die Ideologisierung von links, von rechts, aber auch religiöser Art. Und der geht also in Schulen, der ist da sehr aktiv und ich halte das für eine sehr, sehr wichtige gesellschaftliche, ein sehr wichtiges gesellschaftliches Engagement. Das ist wirklich das zivile Engagement, was nötig ist, um die Begriffe, für die die Männer und Frauen des 20. Juli und auch des Widerstands gegen den Nationalsozialismus gestorben sind, nämlich die Freiheit des Menschen, die Möglichkeit, die Fähigkeit, auf sein Gewissen zu hören, sich für die absolute Majestät des Rechts, das wäre ja in der Regierungserklärung dieses neuen, nach dem Umsturz wäre das in der Regierungserklärung gekommen, sich dafür einzusetzen, das können wir heute ohne unseren Kopf und unseren Kragen zu riskieren und wir haben das. Natürlich ist vieles verbesserungswürdig und manchmal sollte man sich vielleicht auch empören und manchmal sollte man auch dagegen, ich weiß nicht, was sich engagieren, aber es abschaffen zu wollen und das als den legitimen Widerstand zu bezeichnen, halte ich wirklich für gefährlich.
Ihr Großvater Graf von Stauffenberg ist nicht nur eine historische Figur, sondern ist auch in der Filmgeschichte porträtiert worden, unter anderem von Tom Cruise und von Sebastian Koch. Sie haben die Filme gesehen, vermute ich jedenfalls. Wie fanden Sie die Darstellung Ihres Großvaters?
Die von Sebastian Koch war grandios. Und Sebastian Koch ich habe versucht für mein Buch Kontakt zu ihm aufzunehmen, weil er der Letzte war, der meine Großmutter intensiv interviewt hat. Aha. Ist mir leider nicht gelungen. Er hat sich erst gemeldet, weil er irgendwie in Dreharbeiten im Ausland ist, als das Buch fertig war. Okay. Aber er hat mir versprochen, dass wir uns mal treffen, weil er wirklich der Letzte war, der meine Großmutter so intensiv befragt hat. Und
ein ganz angenehmer, netter Mensch.
Ein angenehmer, netter Mensch, glaube ich auch. Das hat meine Großmutter auch so empfunden. Er war wahnsinnig gut vorbereitet und er wollte wirklich wissen, wie dieser Mensch war. Und meine Großmutter war begeistert über seine Darstellung und hat wirklich danach gesagt, so hat sich mein Mann bewegt, so hat mein Mann geschwäbelt, wenn er mit anderen Schwaben zusammenkam. Das hat der Sebastian Koch alles in diesem Film eingebaut. Den Film ansonsten fand sie eine Katastrophe. Sie fand es absolut eine Katastrophe, wie sie dargestellt war. Also nicht die schauspielerische Leistung, sondern die Rolle. Fand sie.
Was hat ihr da missfallen?
Ja, also das ist halt so, wie sie hat dann gesagt, das ist halt so, wie sich jemand heutiger vorstellt, dass sich Frauen damals benommen hätten. Also da muss die arme Nina Kunzendorf, die ja eine super Schauspielerin ist, die muss dann sagen, ja, du immer mit deiner Verschwörung und du denkst ja gar nicht an mich und die Kinder und so. Mhm. Und meine Großmutter hat gesagt, so hätte sie nie gesagt und so hätte sie nie gedacht, weil sie hinter dem stand, was ihr Mann gemacht hat. Und sie war empört über die Einrichtung der Wohnung und hat gefunden, wenn man so einen Film macht, kann man sich ein bisschen mehr Mühe machen und auch mal nachfragen, wie die Stauffenbergs vielleicht wirklich eingerichtet waren.
Frau von Bechtolsheim, ist in der Familie mal darüber gesprochen worden, was gewesen wäre, wenn dieser Umsturz gelungen wäre?
Also meine Großmutter hat, was mich sehr bestürzt hat, mir mal gesagt, vielleicht ist es ganz gut, dass es nicht gelungen ist. Da war ich total schockiert. So nach dem Motto, es ist vielleicht gut, nein, sie hat es eigentlich so formuliert, es ist vielleicht gut, dass er es nicht überlebt hat. Und da war ich ganz schockiert, weil meine Großeltern sehr glücklich verheiratet waren und mein Großvater war die Liebe seines Lebens, ihres Lebens und sie auch die Liebe seines Lebens. Sie hat das so gemeint, es war einfach das Risiko ganz groß. Es hat im Übrigen auch Ewald von Kleist, einer der wenigen, die den Widerstand überlebt haben, auch so formuliert. Das Risiko war groß, dass nach dem Umsturz womöglich ein Bürgerkrieg ausgebrochen wäre. Und nach dem Krieg waren noch über 50% der Deutschen gegen das Attentat, gegen den 20. Juli und haben diese Menschen als Verräter bezeichnet. Und meine Großmutter sagt, es war absolut wichtig, dass man es versucht hat, diese Restchance zu nutzen. Aber ob die Deutschen diese Chance genutzt hätten für den Umsturz, das steht in den Sternen. Und sie ist dankbar, dass meinem Großvater es erspart geblieben ist, als ein Verräter in die Geschichte einzugehen.
Ganz kurz noch zum Schluss der Sendung. Was können wir heute für unser Leben, für unsere Gesellschaft vom 20. Juli lernen?
Ich hatte es ja vorher schon angedeutet. Diese Männer und Frauen zeigen einfach, dass wir Menschen über eine innere Freiheit verfügen. Und oftmals berufen wir uns ja darauf, dass wir aus gewissen Umständen nicht dazu in der Lage sind, das zu tun, was wir eigentlich tun möchten und wozu wir vielleicht sogar berufen wären. Und wenn das Männer und Frauen in einer totalen Unterdrückung trotzdem ihre innere Freiheit nutzen und sich auf ihr Gewissen berufen, das ist, finde ich, die ganz große Lehre, die man aus dem 20. Juli ziehen kann.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört. Es geht.